Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, jede Predigt soll aufzeigen, wo wir als gläubige Menschen stehen. Oder als Menschen, die sich vielleicht auf den Weg zu Gott gerade erst aufmachen. Jede Predigt soll uns Gott und Jesus Christus so vor Augen malen und uns helfen, Glaubensschritte zu gehen. Uns helfen, zu wachsen, zu erkennen, wo wir vielleicht falsch liegen und umkehren und in die Freiheit gehen, die Gott für uns hat. Und diese Predigt heute, die Geschichte, um die es geht, ist dazu wunderbar geeignet, denn sie führt uns die alttestamentliche Gottesgemeinde vor Augen, beispielhaft. Diese Geschichte ist auch mehrfach von den Schreibern im Neuen Testament erwähnt. Ich lese sie euch vor aus 4. Mose 21, Vers 4 folgende. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an: Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen: Wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm: Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer Stange. Dann sagt den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Tut mir leid, ich habe jetzt die Hoffnung für alle gelesen, das war ein bisschen moderner, und das war der Luther. Nun, 4 Punkte möchte ich nennen für diese Predigt, um das zu beleuchten. Rettender Glaube: erstens die Haltung der Gemeinde Gottes, zweitens die Konsequenz ihrer Sünde, drittens das Zeichen der Rettung Gottes und viertens, wie rettender Glaube uns auf unserem Weg bewahrt. Entschuldigung. Erstens die Haltung der Gemeinde. Nun, um wen geht es hier eigentlich? Es geht um die Wanderung des Gottesvolkes durch die Wüste. Ein Sinnbild auch für uns als christliche Gemeinde. Das ganze alttestamentliche Handeln Gottes an seinem Volk zeigt uns, worum es auch in unserem Leben zu gehen hat. Welche Absichten Gott mit uns verfolgt und welche Wege wir gehen müssen, manchmal auch, wenn wir sie nicht mögen, um bereit gemacht zu werden für das, was Gott für uns vorbereitet hat. Für das verheißene Land, für Gottes Bestimmung, für uns. Nun, was hat das Volk hinter sich? Ist enorm wichtig, um alles Weitere wirklich zu verstehen, um Gottes Handeln zu verstehen. Gott hatte sie wunderbar geführt, aus der Knechtschaft in die Freiheit, von den Ägyptern raus, durchs Rote Meer, Teilung des Roten Meeres, hat die Feinde vor ihren Augen besiegt. Sie haben Gottes Herrlichkeit gesehen, die 10 Gebote, die vom Berg durch Mose herabgebracht werden, ein Berg, der raucht. Gott war da. Sie haben den Bundesschluss erlebt. Sie haben übernatürliche Versorgung in der Wüste erfahren, Gottes schreckliche Gerichte über seine Feinde, aber auch im eigenen Lager. Die Herrlichkeit immerzu erlebt. All das war geschehen und jetzt hadern sie mit Gott und mit Mose. Sie sind sauer auf dem Weg, sie sind verdrossen, weil es kein Wasser gibt, kein Brot gibt. Nun, das sollte eigentlich bei dem Wundersamen, was sie bisher erlebt haben, kein Problem sein. Aber es ist ein Problem. Es ist ein Problem ihrer Herzen. Die Haltung der Gemeinde ist schlicht Unglauben. Sie stellen das Heil Gottes wieder in Frage. Sie sind verdrossen auf dem Weg, sie sind völlig bockig, ihre Haltung, ein einziger Vorwurf gegen Gott und Mose. Dabei hat Gott alles zur Verfügung gestellt. Die Gnade ist immer da, immer wenn das Volk glaubt, erlebt es Gottes Herrlichkeit. Glaube ist wie die Wasserleitung, mit der sich die Gläubigen an das große Wasserkraftwerk der Gnade Gottes anschließen. Aber genau das tun sie nicht. Paulus verwendet im 1. Korintherbrief Kapitel 10, Vers 3, also 13 Verse, um die Haltung der Gemeinde in der Wüste zu beschreiben und dass wir uns daran kein Vorbild nehmen. Ihr Herz war nicht bei Gott, obwohl sie all die herrlichen Taten gesehen hatten. Sie haben nur ihren eigenen Spaß gesehen, Hurerei betrieben. Sie nahmen alles andere wichtiger als Gott. Sie versuchten Gott, sie murrten gegen ihn, klagten ihn an. Nun, was war jetzt ihre Sünde? Im Hebräerbrief lesen wir, ihre Herzen waren verstockt, ungläubig und böse. Und wir sollen uns nicht täuschen lassen, genau diese Haltung ist auch eine Versuchung für uns Gläubige heute. Verstockung unserer Herzen. Denn Verstockung bedeutet nichts anderes, als uns zurückzusehnen nach der Welt, nach dem Leben der Selbstbestimmung, nach Bequemlichkeit, nach Luxus, nach selbsterdachter Ruhe. Nicht das Kreuz aufnehmen wollen und Jesus nachfolgen, sondern unsere eigenen Wege gehen. Religiös sein und die Kontrolle selbst behalten. Verstockt sein bedeutet nicht notwendigerweise unmoralisch sein. Du kannst die höchste Moral vertreten und doch Gott gegenüber ein verhärtetes Herz haben. Die Pharisäer damals, die Schriftgelehrten, waren ja keine bösen Menschen. Im Gegenteil, sie hatten höchste Moral und trotzdem ihr Herz war verstockt. Verstockt und verhärtet sein folgt vor allem daraus, dass Gottes Kinder ihre Aufmerksamkeit nicht auf Gott richten, sondern auf alles andere richten, alles andere im Blick haben. So hatten zum Beispiel auch die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, ein verstocktes Herz. Sagt Jesus selbst, sie sitzen mit ihm im Boot und dann diskutieren die miteinander und Jesus fragt, was habt ihr jetzt miteinander zu reden? Ja, wir haben kein Brot dabei. Also, oder besser gesagt, er sagt irgendwas, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und dann haben die Jünger Sorge, wir haben kein Brot dabei. Kein Brot dabei. Und Jesus sagt, ihr habt ein verstocktes Herz. Worauf guckt ihr denn? Schaut doch auf mich. Warum macht ihr euch Sorge? Oder nach der Auferstehung. Ich lese euch mal vor, Markus 16, Vers 14. Wenig später erschien Jesus den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Versteht ihr? Verstocktes Herz, sie glauben nicht. Und Jesus sagt, Mann, glaubt doch. Verstockt eure Herzen nicht. Zweitens, was ist die Konsequenz ihrer Sünde der Gemeinde damals? Diese Haltung des Unglaubens, ja, dass sie gegen Gott murren und gegen, wir haben nichts zu essen, zieht in der Wüste eine fürchterliche Konsequenz nach sich. Nämlich den Zorn Gottes und das unmittelbare Gericht Gottes. Das Volk erreicht sein Ziel nicht, ja, dass Gott für Israel im Sinn hat. Und Sünde ist ja Zielverfehlung, heißt es im Griechischen. Und was die Schlangen in diesem Text bildlich zeigen, schreibt Paulus im Römerbrief. Der Sünde Sold oder Lohn ist der Tod. Also Sünde bringt Tod hervor. Sünde trennt uns von Gott und von allem, was er getan hat, was er tun will und was er noch tun wird. Die Schlangen verursachen den Tod. Nun, wir können auch sagen, diese Szene, als Gott die Schlangen schickt, ist der Zustand der Welt, in der wir gerade leben. Genau so ist es überall, auch giftige Schlangen, die nach uns beißen, überall Verrat, Mord, Totschlag, Verleumdung, Krankheiten, die uns befallen, Leiden aller Art, Verfolgung, Betrug. Man kann sagen, der Teufel ist los in unserer Welt. Ja, Krieg, dort Hass, das Böse greift nach uns Menschen. Eine Welt, die Gott dahin gegeben hat. Wie es Paulus in Römerbrief lehrt, Römer 1, da heißt es im Vers 18, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Oder im Vers 24, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen hingegeben in die Unreinheit. Oder Vers 28, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahin gegeben in verkehrtem Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Das ist unheimlich. Die Folge der Sünde ist, dass Gott uns Menschen hingibt. Erst wollten wir ohne Gott leben, jetzt müssen wir ohne Gott leben. Erst wollten wir begehren, jetzt müssen wir. Jetzt sind Menschen verstrickt in Süchten, in Abhängigkeiten. Erst wollten wir Gott nicht gehorchen, jetzt sind wir auf uns selbst gestellt. Das ist das Unheimliche des Zornes Gottes. Ja, aber fragst du jetzt, ist Gott für uns nicht anders? Ich meine, was predigst du hier für einen richtenden Gott? Es wird Zeit, dass wir unsere Sicht von Gott durch die Bibel korrigieren lassen. Abseits der Gnade ist mit Gott nicht gut Kirschen essen. Nicht umsonst heißt es, dass wir Gott fürchten sollen. Nicht Panik, Angst haben, aber ernst nehmen. Gott ist nicht ein Mensch. Gott hat Recht und wir nicht. Abseits der Gnade Gottes. Darum heißt es auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31. Natürlich lassen wir uns jetzt nicht zum Fatalismus hin, ja, dass wir sagen, oh, das ist ja eh alles Gottes Wille, was hier passiert. Nein, wir werden alles tun, um das Leid zu mindern. Wir werden alles tun, um den Frieden herzustellen, um Versöhnung. Natürlich bekämpfen wir all das, weil wir in einer anderen Zeit leben. Wir leben tatsächlich in einer anderen Zeit, weil Rettung für uns bereits vollbracht ist. Genau wie damals für Gottes Volk. Gott will ja retten, und dazu kommen wir jetzt. Das ist der dritte Punkt. Das Zeichen der Rettung Gottes. Und da befiehlt Gott, also jetzt in dieser Wüste, weil das Volk schreit und mal barmen, und er befiehlt Mose, das rettende Zeichen zu setzen. Er nimmt die Plage nicht weg, er nimmt nicht das Volk weg, sondern er lässt eine eherne Schlange aufrichten. Und dann heißt es nicht, wer die Schlange anschaut, wird verschont von den Bissen, sondern es heißt, wer gebissen wird und schaut, bleibt am Leben. Krass, oder? Denken wir mal darüber nach. Und wieder wird klar, worauf es ankommt. In Johannes 3, 14 sagt Jesus selbst, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Rettung erfolgt durch Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Man muss das verstockte Herz aufgeben. Das ist, was Gott fordert von seinen Menschen, auf die Gnade zu antworten. Und zu sagen, ja, Herr, ich glaube an dich. Und das hier ist ja ein krasses Bild, wie sich das Leben für uns zeigt. Gott überlässt uns zwar dem Bösen. Ja, wir alle haben auch mit Bösen, mit Krankheit, mit Leid. Wir sind in dieser Welt. Manche sagen, es ist eine verfluchte Welt. Und sie haben recht. Sie ist verflucht und gesegnet zur gleichen Zeit. Überall ist es spürbar, überall ist es greifbar. Es greift nach uns, es quält uns, es beißt uns, aber Jesus kommt, um den Kampf für uns auszufechten. Er ist erschienen, die Werke des Teufels zu zerstören. In ihm ist kein Zorn Gottes mehr, kein Gericht Gottes trifft uns mehr. Jesus ist aufgerichtet worden. Gottes Zorn hat sich an ihm entladen. Und jeder, der glaubt, ist vollkommen befreit. Wir haben es heute in der Taufe gefeiert. Wer sich taufen lässt und glaubt, ist Gottes Kind. Kein Zorn, es ist Versöhnung da für uns Menschen. Gottes Zorn hat sich entladen, und was muss jetzt passieren, um gerettet zu werden? Wer auf die Schlange schaut, wird leben. Und für uns heutige Menschen alle übrigens gilt, wer auf Jesus schaut, wer auf ihn glaubt, ihm voll vertraut, der wird vom Gift der Sünde befreit. Vom Gift der Gottesferne. Von Gift jeder Abhängigkeit. Aber, und das ist wichtig, nochmal, wer glaubt, der ist nicht raus aus der Situation des Konflikts. Und hier wird spannend für uns Christen. Weil wir manchmal denken, jetzt glaube ich doch. Immer wieder kommt die Frage, wenn Menschen ins Leid kommen, was habe ich getan? Ich bin doch ein guter Mensch. Also ein guter Christ, ich komme doch in den Gottesdienst, ich bete doch. Warum erwischt es mich jetzt? Wir sind nicht herausgenommen aus den Bedrängnissen, aus der Anfechtung. Aber es schadet uns nichts. Klar, dass wir gerne anders hätten. Ja. Ach ja, Lass mich gar nicht erst in Probleme kommen. Natürlich. Aber Jesus selbst hat gebetet in Johannes 17, ich bitte nicht, dass du sie, also die Jüngerinnen und Jünger, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Nun, diese Geschichte hier von der Mose-Geschichte ist natürlich eine Antigeschichte. Ja? Sie dient als abschreckendes Beispiel. Wir, die wir Gottes Wort heute neu hören, sollen verstehen, was Gott von uns möchte. Wir sollen nicht so sein wie das Volk in der Wüste. Wir sollen nicht sein so, dass wir unser Herz verhärten im Unglauben. Durch Glauben wären sie ins verheißene Land gekommen, aber der Unglaube hat sie abgehalten. Sie sind nicht in die Ruhe gekommen, aber wir sollen in die Ruhe kommen. Und es gilt uns Gläubigen heute, den Juden und den Menschen aus anderen Völkern, Gott will uns als seine Kirche, als sein Volk zu unserer Bestimmung führen. Und das geht nur durch Glauben, nur durch Aufsehen zu Jesus. Was immer dir in dieser Welt zustoßen mag, was immer an Wirrnissen und Widernissen dir entgegenkommt, wenn du an Jesus glaubst, erfährst du Hilfe und Rettung. Ich komme zum letzten Punkt. Wie rettender Glaube uns auf unserem Weg bewahrt. Viele wünschen sich heute natürlich zuerst die Plagen weg. Ja, zuerst müssen die Probleme gehen. Dann komme ich zu Gott. Nein, komm erst zu Jesus. Komm mitten in den Plagen zu Jesus. Egal was dich plagt, schau auf Jesus. Bete zu ihm. Glaube an ihn. Richte deinen Blick dahin, wo Hilfe herkommt. Aber warum, so könnten wir fragen, hat denn Gott nicht einfach die Schlangen weggenommen damals? Weil er dann genauso schnell wieder vergessen worden wäre. Weil Gott vergessen worden wäre. Das ist auch unser Schaden als Kirche. Wir nehmen Gottes Hilfe und gehen weg. Aber unsere Bestimmung ist es, mit Jesus, mit dem Vater verbunden zu bleiben. Den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an allen Orten zu verbreiten. Ein Brief zu sein, den Menschen lesen können. Von der Liebe Gottes. Um das aber zu sein, gilt es, unseren Blick immer entschlossen auf Jesus zu richten. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, mitten am Tag, in allen Dingen. Ihn anzubeten, ihn groß zu machen, ihm unser Vertrauen, unsere Liebe zu schenken. Das heißt nicht um mich sehen oder in mich sehen, sondern zum Kreuz zu sehen. Dort ist alles für mich vollbracht. Ist Gott nicht mehr sauer auf mich? Da ist er nicht mehr schlecht gelaunt, sondern er streckt mir seine Hand entgegen. Und wenn wir das tun, dann werden wir uns von nichts mehr ablenken und irre machen lassen. Und ich wünsche dir heute, dass du heute deinen Glauben neu festmachst. Vielleicht ist es ein Bild, das dir heute hilft. Ja klar. Ich ärgere mich natürlich ständig über Dinge, die nicht klappen und die gegen mich gehen und so weiter. Aber vielleicht ergreifst du es heute. Ich schaue auf Jesus. Vielleicht möchtest du heute durch die Tür gehen, weil du noch nicht glaubst, weil du ihn noch nicht ergriffen hast. Das ist nur ein Bild. Ja, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Wer mir aufmacht, bei dem bin ich eintreten und wir werden Gemeinschaft haben. Geh durch die Tür und sag, Jesus, ich will dir vertrauen, egal wo ich jetzt gerade stehe. Hier vorne ist das Taufwasser. Wenn wir jetzt gleich, dürft gerne schon mal die Klänge der Gitarre erklingen lassen. Hier ist das Taufwasser. Die Katholiken machen das wunderbar. Jedes Mal, wenn du in die Kirche gehst, ja, ist das Weihwasser da. Warum ist das Weihwasser da? Weil es mich ständig erinnert. Ich bin getauft. Ich bin Gottes Kind. Ich gehöre zu ihm. Ich schaue auf Jesus. Und wenn dir das hilft heute, dann mach diese Entscheidung fest. Sag, ich möchte heute nur auf Jesus schauen. Mitten in meinen Umständen, Widernissen, mitten in meiner Krankheit will ich jetzt auf ihn schauen. Weil er die Macht hat, mich zu heilen, mich zu befreien. Mitten in meiner Abhängigkeit schaue ich auf ihn und sag, Herr, setz mich frei. Jesus, wir danken dir, dass du heute da bist und dass du uns begegnest durch dein Wort. Und wir beten, Herr, dass wir heute auf dich neu schauen können, dass wir Rettung erfahren. Rettung ist mehr als in den Himmel kommen. Rettung bedeutet, dass du deine Kraft offenbarst mitten im Leben jetzt. dass wir uns verändern können, dass Umstände sich ändern können. Und so komm, Heiliger Geist, und begegne uns, wenn wir dir jetzt singen und zu dir kommen. In Jesu Namen. Amen.